NDR Info. Die Reportage.
Die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Christlicher Kommunismus an der Ostsee. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Die Welt nimmt schlimmen Lauf.
Morgens um 6 im alten Gutshaus der Basisgemeinde Wolfshagener Hütten. Siegfried, der hier zu Besuch ist, singt schon früh am Morgen geistliche Lieder. Er stimmt sich ein auf das Morgenlob.
Wir beginnen unser Morgengebet im Namen des Vaters.
Rund ein Dutzend Männer und Frauen hat sich im Gartensaal versammelt, um gemeinsam den Tag zu beginnen. Seit 36 Jahren leben rund 50 Mitglieder der Basisgemeinde Wolfshagener Hütten hier auf dem alten Gutshof, 15 Kilometer nordwestlich von Kiel. Was die frommen Christen vor allem verbindet, steht im Neuen Testament.
Ich sag mal, eine wichtige Inspiration war auf jeden Fall die Apostelgeschichte, die Urgemeinde. Diese Stelle, sie hatten alles gemeinsam, niemand nannte etwas sein Eigentum. Sie blieben beharrlich im Gebet, im Brechen des Brotes, das heißt auch in der Tischgemeinschaft zusammen. Also das sind schon Grundelemente, die unser Leben ausmachen.
In Wolfshagener Hütten wird die Gütergemeinschaft gelebt. Wie bei den Urchristen wird alles geteilt. Das Einkommen fließt auf ein gemeinsames Konto. Jeder soll möglichst seine Bedürfnisse befriedigen und seine Fähigkeiten in die Gemeinschaft einbringen können. Die Basisgemeinde versteht sich als eine Friedenskirche, die jegliche Gewalt ablehnt. Die Mitglieder leben verbindlich zusammen, legen eine Art Gelübde ab. Die Christen hier bilden eine eigene Gemeinde, unabhängig von den Landeskirchen. Sie lehnen unter anderem die Kindertaufe ab, weil man sich bewusst für Christus und die Gemeinschaft entscheiden soll. Martin Klotz-Wog gehört zum dreiköpfigen Leitungsteam.
Bis jetzt haben wir auch den Modus, dass wir Neumitglieder taufen. Das ist gerade auch bei uns in der Diskussion, ob wir das weiter hier so tun. Unsere eigenen Kinder haben wir bis jetzt nicht getauft, weil wir die Taufe verknüpft haben mit der Mitgliedschaft in der Gemeinschaft.
In der Basisgemeinde gibt es keine Kommunion oder Konfirmation. Doch nun sind erstmals zwei Mädchen auf eigenen Wunsch zum Konfirmandenunterricht ins benachbarte Gettorf gegangen. Man öffnet sich und stellt eigene Prinzipien zur Disposition.
Dass wir nicht denken, es geht nur über unser Verständnis von Theologie und Nachfolge, wie wir es hier in Wolfshagener Hütten leben, sondern wenn jemand das gerne in Gettorf machen will, und da ist ja auch der Geist Gottes und da kann er ihnen auch begegnen.
Nachfolge bedeutet für die Basisgemeinde, den christlichen Glauben authentisch leben. Keine von oben organisierte Versorgungskirche. Nächstenliebe für Bedürftige und auch politisches Engagement, zum Beispiel gegen die Atomenergie, aber auch für engagierte Christen in El Salvador. Die Basisgemeinde ist keine Sekte, keine dogmatisch festgezurrte Glaubensgruppe.
Wir wollten bewusst die Kinder nicht religiös erziehen, sondern wir wollten ihnen alle Freiheiten lassen, sich zu entscheiden und haben gedacht, unser Vorbild ist eigentlich die beste Verkündigung.
Doch heute muss Martin Klotz-Wog feststellen, dass viele der Kinder, wie seine eigene Tochter, nicht an Gott und Christus glauben.
Was mich zum Beispiel sehr berührt hat, war, dass meine Tochter gesagt hat, sie hat in ihrem Leben eigentlich Gott, wie wir ihn vermittelt haben, als etwas erlebt, was eher schwer ist und was Arbeit bedeutet, was Hingabe bedeutet, aber nicht unbedingt in die Fülle und in die Freude führt. Und das hat mich natürlich sehr nachdenklich gemacht. Welches Gottesbild vermittle ich meinen Kindern?
Nicht etwa das alte Bild eines strafenden Gottes, aber offenbar das eines Gottes, der viel von einem fordert, für den man hart arbeiten muss. Die Basisgemeinde hat keinen Pfarrer, der allein für die Gottesdienste und die Seelsorge verantwortlich wäre. Hier gilt das Priestertum aller Gläubigen. Pro Woche sind jeweils zwei Mitglieder zuständig für das Morgen- und Mittagsgebet sowie für den Gottesdienst. Hendrik Heiden kniet auf dem Rasen des alten Gutshofes und zersägt Baumstämme. Hier am Rande des Rosengartens steht ein kleines Wäldchen.
Mit der Kleinmuttersäge habe ich kurze Stücke von Stammholz durchgesägt für Klettergerüste, für Schaukeln. Und jetzt geht es an einen dickeren Baumstumpf noch, der für Brennholz fertig gemacht wird.
Der Rest vom Stamm landet dann später im Lagerfeuer. Hendrik Heiden ist eigentlich studierter Theologe und Pastor. Doch in der Basisgemeinde arbeitet er vornehmlich als eine Art Hausmeister.
Das klingt wie ein Gegensatz, aber es ist für mich so eine Einheit, auch praktisch tätig zu sein mit meinen Händen und gleichzeitig auch mit meiner Gästebegleitung zusammen einen Gottesdienst gestaltet. Das gehört dazu, auch geistlich tätig zu sein. Ich brauche einen körperlichen Ausgleich. Nur am Schreibtisch sitzen, das wäre nichts für mich.
Der 48-jährige gebürtige Schweriner hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er war erst Landschaftsgärtner, dann entschied er sich für das Theologiestudium. Doch als Gemeindepfarrer gelang es ihm nicht, sich abzugrenzen. 2001 ist er mit einem Burnout ausgestiegen. Dann hat er alle möglichen Jobs gemacht. Zum Schluss arbeitete er als Sozialunternehmer 12 Stunden am Tag, 6, manchmal 7 Tage die Woche.
Und hier in einen anderen Rhythmus hineinzukommen, mit Morgengebet, stille Zeit, Mittagsgebet, eigenen Gebetszeiten, wo die Arbeitszeit verkürzt ist, das ist auf alle Fälle eine Entschleunigung.
Hendrik Heiden hat eine Scheidung hinter sich, hat danach längere Zeit allein gewohnt. Seit einem halben Jahr lebt er nun in einer Wohngruppe in Wulfshagener Hütten, noch als Gast, doch er sagt, dass er bleiben will.
Für mich ist das jetzt Neuanfang, auch in eine Gemeinschaft hineinzugehen, nicht alleine zu leben, sondern eben auch verbindlich mit anderen zusammenzuleben. Und das ist eben auch wie eine Großfamilie dann wieder, ne?
Dann greift er sich wieder die Motorsäge und zerkleinert die Stämme. Auf der anderen Seite des Gutshofes wohnt Adelheid Schermann. Sie zählt mit 74 zu den Ältesten hier. Adelheid Schermann gehört zu den Gründungsmitgliedern der Basisgemeinde, die sich Anfang der 70er Jahre im schwäbischen Kornwestheim gebildet hat. Aus einer evangelischen Kirchengemeinde heraus wagte damals eine Gruppe von rund 40 Christinnen und Christen einen Neuanfang. Weg von den starren Strukturen und eingefahrenen Gottesdiensten der Landeskirchen. Sie wollten keine kirchlichen Pflichtveranstaltungen, sondern ihren Glauben fröhlich feiern. Prägend war aber auch die Sehnsucht nach der unerfüllten Utopie vom Reich Gottes. Christlicher Glaube und alltägliches Handeln ohne Widersprüche. Bundesweit hatte die Gruppe damals nach einem Ort gesucht, wo sie zusammen leben und arbeiten konnte. In Wulfshagener Hütten bei Kiel wurde sie fündig.
Das war für uns Schwaben nicht einfach. Es war ein richtiger Auszug. Aus der Heimat, aus der Verwandtschaft, aus den Berufen. Es gab Trennungen. Manche haben gesagt, meinen Beruf kann ich nicht aufgeben, meine Heimat auch nicht. Und die sind dann zurückgeblieben.
17 Erwachsene und 8 Kinder zogen 1982 auf den ehemaligen Gutshof. Früher mal ein Ensemble mit Herrenhaus, Stallungen und einem kleinen Park. Das Gutshaus war Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet worden, diente dann später einem Hamburger Kaufmann als Landresidenz. An die Nutzung des Hauses samt neu gebauter Nebengebäude seit den 1950er Jahren erinnert im Büro ein altes weißes Emailleschild. Kinderheim der Kieler Stadtmission. Nun ist es die Heimat der Basisgemeinde. Nach dem Exodus aus dem Schwabenland waren die ersten Jahre für die christliche Kommune sehr hart.
Es war eigentlich völlig unklar, wovon die Gemeinschaft leben sollte 1983. Am Anfang hat man nur Kleinumzüge gemacht oder ist auch auf Flohmärkten gefahren und hat bei den Bauern auch zum Teil gegen Stundenlohn Lohnarbeit gemacht.
Erzählt Martin Klotzwog. Man hat dann begonnen, zunächst Holzspielzeug zu verkaufen, das eine befreundete christliche Gemeinschaft in den USA produzierte. Dann der nächste Schritt, selbst Holzspielgeräte herstellen.
Das war schwer. Unsere Männer waren keine Handwerker, keine Schreiner, aber wir hatten den Mut, anzufangen. Also wir wussten gar nicht, wie man zum Beispiel verzahnt leimt. Also das mussten sich die Männer aus den Fingern saugen.
Und auch die Wohnverhältnisse waren anfangs sehr schlicht.
Wir hatten die ersten 15 Jahre fast kein fließend Warmwasser. Wir hatten einen Holzbadeofen, der wurde mit eben Holz gefeuert. Und da gab es eine Zapfstelle, da konnte man heißes Wasser holen. Da musste man immer von seiner Wohngemeinschaft aus hingehen. Oder wenn man baden wollte, dann musste man Wasser tragen und die Badewanne füllen mit dem Wasser. Wir hatten sogar auch nur eine zentrale Dusche. Da gab es eine Liste, wo man sich eintragen konnte und dann konnte man warm duschen.
Im Vergleich dazu ist das Leben heute fast paradiesisch. Im Gartensaal hat das Küchenteam für das Mittagessen ein Buffet aufgebaut. Jeder kann sich hier bedienen. Die meisten gehen mit ihrem Teller in den Rosengarten. Beim Mittagessen erzählt Martin Klotz-Wog von dem sozialen Engagement in den ersten 25 Jahren.
Da gab es schon erste Versuche, dass Menschen zur Gemeinschaft kamen, die bedürftig waren. Dann war die Frage, können Menschen übergangsweise, wenn sie aus dem Strafvollzug entlassen werden, eine Weile in der Gemeinschaft leben? Da galt es dann einfach darum, wie können wir die Menschen auch tagsüber integrieren und beschäftigen.
Ohne sozialpädagogische Ausbildung nahm die Basisgemeinde Menschen auf, die psychisch krank oder drogenabhängig waren, die von der Straße oder aus dem Gefängnis kamen.
In den Anfangsjahren hatten wir schon auch dieses Bild, wenn es einen heilen Ort gibt mit Menschen, die einfach in liebevollen Beziehungen stehen und die einander sich zuwenden, dass wir geglaubt haben, dadurch werden auch bedürftige Menschen heil und haben am Anfang letztendlich jeden Menschen aufgenommen, der hier angeklopft hat. Und damit kann man jetzt im Nachhinein sagen, haben wir uns heillos überfordert.
Vor allem waren die Familien überfordert. Der 57-Jährige erinnert sich an die damalige Situation mit den drei Kindern.
Wir hatten eine Tischsituation früher mit 10 Leuten. Also wir waren 5 als Familie und noch 5 dazu, die in der Regel oft auch bedürftig waren. Das heißt, am Tisch auch Zuwendung brauchten. Und die ist natürlich den Kindern auch abhandengekommen oder die kamen zu kurz. Das ist auch eine schmerzhafte Erfahrung, auch das von den Kindern heute zurückgemeldet zu bekommen und zu sagen, ja, wir haben nicht alles richtig gemacht.
Die Euphorie nach der Gründung und dem Umzug ins gelobte Land an der Ostsee hat das Engagement lange getragen, meint Martin Klotz-Wog.
Man kann einige Jahre über seine Grenzen gehen. Da hat einer das mal irgendwie wissenschaftlich analysiert und der sagte, 7 Jahre ist so das Maximum, was man eigentlich verkraften kann. Und dann muss irgendwo eine Normalität wieder ins Leben kommen. Und es müssen Erholungsphasen eingebaut werden. Und ich würde sagen, wir haben uns weit länger als 7 Jahre übernommen in dem, wie wir gelebt haben. Und deshalb war irgendwann deutlich, wir können das so nicht mehr leisten.
Es war ein langwieriger Prozess, sich von alten Idealen zu verabschieden.
Es war auch letztendlich so ein demütiger Akt, dass wir gemerkt haben, wir können nicht die Welt retten, sondern wir müssen auch ganz klar zu unseren Grenzen stehen.
Mittlerweile gönnt man sich auch mal was. Im ersten Stock des alten Gutshauses steht ein Billardtisch. Im Winter genießt man die Sauna.
Ganz am Anfang hätten wir für sowas gar kein Geld gehabt. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Erkennen, dass der Mensch auch aus einem Leib besteht, der auch Bedürfnisse hat und die auch vorkommen dürfen. Ich glaube, es ist auch kein Widerspruch. Die gehören auch zum Menschen. Also Jesus war ja überhaupt niemand, der eng war oder der knauserig war, sondern der durchaus einen Sinn hatte, auch für die Leiblichkeit.
Um 12:30 sind alle zum Mittagsgebet eingeladen, das heute mit einem Ständchen beginnt. Dorle hat Geburtstag. Das Private hat auch und gerade in der Mittagsandacht, zu der möglichst alle kommen sollen, seinen Platz. Jeder kann davon erzählen, was ihm gerade auf der Seele liegt. Ein Mann spricht zum Beispiel über den Besuch bei seiner Mutter, die nun nach 30 Jahren aus ihrer Wohnung ausziehen muss. Ein Schritt, der ihr, aber auch ihm Sorgen bereitet. Schräg gegenüber vom alten Gutshaus befindet sich die wirtschaftliche Basis der Gemeinde. Ein Betrieb, der große Holzspielgeräte und kleine Möbel vor allem für Kindertagesstätten produziert. In Wulfshagener Hütten werden seit 30 Jahren besondere pädagogische Holzspielgeräte hergestellt, die die Kinder zu Bewegung und Kreativität animieren sollen. Das Sortiment reicht von Kippelscheiben über Balancierbretter, Hühnerleitern, Schaukelbooten und Schiebeautos bis zu besonderen Sitzkisten sowie kleinen Tischen. In Fortbildungen für Erzieherinnen wird das Konzept der Spielgeräte erläutert, das sich an den Lehren der Pädagoginnen Elfriede Hengstenberg und Emmy Pickler orientiert. Betriebsleiter Hans-Otto Strübel-Eckert steht im hinteren Teil der Produktionshalle.
Wir hatten ja angefangen, mit Massivholz hauptsächlich zu arbeiten, möglichst mit Naturmaterialien auch zu arbeiten. Das war uns immer nah. So kriegen wir das Holz und verarbeiten es dann über die Kappsäge, den Vierseitenhobel, dann die Auftrennsäge und dann wird das weiterverarbeitet, teilweise über die CNC-Maschinen, die man hier sieht. Also inzwischen arbeiten wir natürlich sehr auch mit moderner Technik, also die computergesteuerten Maschinen.
In den ersten Jahren ging auch einiges schief. Die christlichen Kommunaden waren ja nicht vom Fach. So hatten sie einen Kinderschaukelstuhl hergestellt und an einen Spielwarenhändler in Kiel geliefert.
Dann rief er uns irgendwann mal an und sagte, also euer Schaukelstuhl, den habe ich ausgestellt im Schaufenster und der ist ohne Einwirkung explodiert. Ne? Hey, wie kann das sein? Und das hing dann damit zusammen, dass wir Längsholz und Querholz zusammen montiert hatten und es nachtrocknet. Und dann treten so Spannungen auf und der Laie, der weiß das nicht, am Anfang noch nicht so. Ne?
Heute sind die Spielgeräte gefragt. Der Betrieb brummt. Man kommt mit der Auslieferung kaum noch hinterher. Mittlerweile arbeiten rund 40 Leute in dem kleinen Unternehmen. Zwei Drittel von ihnen kommen von außerhalb.
Wir sind ein relativ großer Arbeitgeber hier in unserer Ortsgemeinde. Eigentlich haben wir die letzten Jahre immer Leute weiter angestellt. Aber wir müssen immer gucken, also was wirtschaftlich auch ist. Ne?
Der Betrieb soll aber nicht nur kapitalistischen Kriterien genügen, betont Hans-Otto Strübel-Eckert.
Wir hatten am Anfang auch gesagt, okay, hier gibt es einen Einheitslohn, weil wir kriegen auch alle nur das Gleiche. Und dann sagten die Mitarbeiter, nee, wollen wir nicht, sondern wir wollen Abstufungen. Der länger da ist, der bessere Ausbildung hat und sowas alles. Und dann haben wir das natürlich auch gemacht.
Die Basisgemeinde ist egalitär organisiert. Im Betrieb dagegen haben vor allem die externen Mitarbeiter auf Hierarchien gepocht. Trotz Hierarchien und Lohnunterschieden, der Betrieb der Basisgemeinde ist schon etwas Besonderes, sagt Esther Püst. Die gelernte Tischlerin arbeitet seit 5 Jahren hier.
In eine ganz normale Tischlerei wollte ich nicht zurück. Mein Mann ist Tischler, mein Sohn wird Tischler. Also ich habe so ein bisschen Einblick da rein, wie es in normalen Tischlereien läuft. Da ist viel Zeitdruck, viel Hektik. Oft ist das Arbeitsklima sehr angespannt und das wollte ich nicht mehr haben. Und hier, also wir haben auch viel zu tun. Es ist nicht so, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben, sage ich mal, aber das Arbeitsklima ist anders.
Viele, die das wollen, können in Teilzeit arbeiten. Die Mitarbeiter würden in die Planung der Abläufe einbezogen.
Jeder hat dann seine persönliche Monatsarbeitszeit und das kann man auch anpassen. Also mein Mann ist schwer krank, ich arbeite im Moment weniger als normalerweise. Das geht relativ unkompliziert. Dann da habe ich einen Kollegen, der hat eine Landwirtschaft zu Hause, so eine kleine Lebenserwerbslandwirtschaft. Und wenn das Wetter gut ist und er Heu machen muss, dann kommt er halt nicht, dann muss er Heu machen. Das geht in anderen Betrieben ja so auch nicht.
Der Lohn könnte aber ein bisschen höher sein, wünscht sich Esther Püst.
Die Bezahlung ist nicht nach Tarif, leider. Das wünschen wir uns alle anders. Das ist hier mein erster Arbeitgeber, der seine Zahlen offenlegt. Da ich weiß, was für einen Umsatz wir haben und was wie viel kostet, also das wird ganz transparent gemacht, weiß ich auch, dass ich meinem Chef nicht den neuen BMW finanziere und dann muss ich damit leben.
Die besonderen Kindermöbel und die Holzspielgeräte haben auch Interessenten im Ausland gefunden, berichtet Betriebsleiter Hans-Otto Strübel-Eckert.
Da haben Leute aus Korea schon angefragt oder aus Japan, könnt ihr nicht für uns? Und dann sagen wir, nee, also Globalisierung muss man auch immer ein bisschen genau gucken, was da Sinn macht. Guckt mal, ob ihr in Korea jemanden findet, der das für euch herstellt.
Ja, guten Tag, Rösch von der Basisgemeinde Wulfshagener Hütten.
Neben der Produktionshalle liegt das Büro. Hier arbeitet Regina Rösch. Sie ist zuständig für den Verkauf und für die Buchhaltung. Sie ist aber auch im Vereinsvorstand der Basisgemeinde. Sie hat Feierabend und setzt sich mit einer Tasse Kaffee in den Rosengarten. Seit 10 Jahren wohnt sie mit ihrer Familie in der Basisgemeinde. Ein Modell, das ihr gefällt. Als die Ruschs damals Mitglieder wurden, haben sie ihr gesamtes Vermögen mit in die Gemeinschaft eingebracht. Immerhin hatten sie vor dem Umzug an die Ostsee ihr Haus verkauft. Dass sie nun in einer Gütergemeinschaft lebt, in der alles geteilt wird, findet Regina Rösch gut.
Viele sagen immer ja und kein eigenes Geld. Und
Da habe ich gar keine Mühe damit. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an gar nichts. Und ich brauche mich viel weniger, um so Sachen zu kümmern als früher.
Und wenn man sich mal was Besonderes leisten will?
Wenn ich mir etwas kaufen will zum Anziehen, dann kann ich mir etwas mit Qualität kaufen. Und dann nehme ich das Geld dafür und kriege es, ohne dass jemand irgendetwas sagt. Da herrscht ein großes Wohlwollen.
Ansonsten versorgt sich jeder in dem eigenen Laden.
Wir haben eine Kleiderkammer, wo es sehr oft sehr schöne und sehr gute Sachen gibt. Und im Laufe der 10 Jahre hat sich fast meine ganze Garderobe daraus gespeist.
Martin Klotz-Wog räumt allerdings ein.
Wir merken, dass es durchaus Neid gibt, dass Menschen veranlagt sind. Die einen mehr, andere haben da weniger Probleme mit. Man kommt ja im Grunde mit seiner ganzen Prägung in die Gemeinschaft. Und die wird ja oft angelegt in der Kindheit. Wenn man da Mangel erfahren hat, dann nimmt man den oft so lange mit, bis man ihn vielleicht selber bearbeitet hat.
Seit 5 Jahren bekommt jeder ein Taschengeld von 50 Euro im Monat. Ein Fortschritt, meint der 57-Jährige. Denn wenn man früher mit den Kindern mal ein Eis essen wollte, musste man erst um Geld nachfragen. Martin Klotz-Wog gehört zum dreiköpfigen Leitungsteam. Alle grundsätzlichen Fragen werden allerdings auf der wöchentlichen Zusammenkunft geklärt, nach dem Prinzip der Einmütigkeit. Ein Konsens ist auch gefragt bei der gemeinsamen Nutzung mancher Güter, meint Klotz-Wog und zeigt auf den Autoplan.
Wir haben ja als Gemeinschaft 4 Autos, die wir uns teilen müssen für über 30 Erwachsene. Da muss man dann gut gucken. Da haben wir hier so einen Autoplan, wo man jede Fahrt einträgt. Manchmal muss man sich absprechen, wenn dann alle Autos belegt sind, aber man hat trotzdem einen Termin. Dann versucht man zu gucken, was man kombinieren kann. Aber eigentlich funktioniert das ganz gut.
Im Gartensaal hat sich Sophie ans Klavier gesetzt, während Tim sich mit einem Freund unterhält. Sophie und Tim verbringen den Sommer in Wolfshagener Hütten. Tim ist hier geboren, Sophie kam mit ihren Eltern hierhin, als sie 10 Jahre alt war. Beide sind jetzt 20 und auf dem Sprung an die Uni. Tim und Sophie erinnern sich an ihre Schulzeit. Dass sie aus einer christlichen Kommune kamen, war für ihre Mitschüler schon was Besonderes.
Die anderen haben vielleicht Sachen, die ich nicht habe, so wie Markenklamotten oder ein Handy mit 14 und alles Mögliche. Da fällt es einem auf jeden Fall auch schwer, auf der einen Seite ihn verteidigen, auf der anderen Seite würde vielleicht auch gerne normaler sein oder nicht so der Außenseiter.
Ich habe mich nie als Außenseiterin, also nicht irgendwie konstant, wenn dann ab und zu punktuell. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Gefühl von, wow, da ist, ich muss irgendwas verstecken, was eigentlich total tief zu mir gehört und was ich eigentlich liebe. Das muss ich verstecken, um irgendwie Anerkennung oder zumindest Akzeptanz zu bekommen. Und das war auf jeden Fall sehr anstrengend.
In der Zeit zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr fand auch Tim es manchmal anstrengend.
Und gerade in dem Alter, da merken die anderen Leute auch in der Schule, da gibt es eine Zeit, da wollen irgendwie alle Leute cool sein und so zu dem Mainstream gehören. Dann in der Oberstufe auf einmal ist es dann genau andersrum. Dann sind die coolen Leute, die vorher die Außenseiter waren, weil die halt ihr Ding durchziehen so ein bisschen. Das war bei mir halt auch so ein bisschen so. Dann merkt man, okay, ich bin anders, aber das ist eigentlich auch gut, dass ich anders bin.
Die beiden sind gerade zu Besuch. Später einmal wieder hier zu leben, können sie sich dennoch nicht so recht vorstellen. Es geht ihnen, wie fast allen jungen Leuten hier, nach der Schule sind sie erst einmal weg. Die meisten engagieren sich in Projekten im Ausland. Und nur wenige lassen sich später wieder ganz hier nieder.
Insgesamt in der Basisgemeinde würde ich sagen, ich würde nicht hier wieder herziehen. Grundsätzlich das Leben in Gemeinschaft finde ich sehr interessant. Aber mit dem christlichen Aspekt würde ich jetzt nicht so direkt zusagen. Ich habe mich nie als gläubig bezeichnet.
Bei mir ist es tatsächlich so, ich liebe diesen Ort. Also ich fühle mich unglaublich wohl. Ich hoffe, meine Eltern bleiben hier und ich bin auch nicht religiös. Und das ist das Main Ding hier. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, herzukommen, wenn man nicht das leben möchte. Wobei ich Gemeinschaft wiederum total toll finde.
Regina Rüsch ist Sophies Mutter. Auch sie legt großen Wert auf Gemeinschaft, auf die verbindliche Gemeinsamkeit. Wer hier einzieht und Mitglied wird, der legt eine Art Gelübde ab.
Zu wissen, das sind Menschen, auf die kann ich mich verlassen. Es gibt so gewisse Aspekte, da kann man es schon mit einer Ehe vergleichen. Eine Verlässlichkeit klingt dann vielleicht stimmiger.
Eine Verlässlichkeit, die auch am Lebensende noch zählt.
Wir haben einen Menschen erlebt, der ist im Alter von Anfang 50 an Krebs gestorben. Der wurde dann hier bis zum Schluss gepflegt. Und es war immer Tag und Nacht jemand bei ihm. Also das wurde richtig, es war eine Person ganz für ihn zuständig. Und nachts hat man sich dann abgewechselt in Schichten, dass man dann versucht, Gottesdienste in dem Bereich zu machen, wo der Mensch gepflegt wird. Das ist eine hohe Qualität.
Doch das verbindliche Zusammenleben gelingt nicht immer, sagt Martin Klotz-Wog.
Und früher war es oft so, dass wenn jemand die Gemeinschaft wieder verlassen hat, das war immer sehr schmerzlich. Und das war so ein, vielleicht vergleichbar mit einer Scheidung in der Ehe. Man war sich ja sehr nah, man war sich einig auch, wohin man letztendlich sein Leben ausrichten wollte. Und wenn dann einer sagt, nee, ich möchte das nicht mehr, das endet meistens nicht gut. Oder es gibt zumindest jetzt die Diskussion, dass wir auch eine Form vielleicht finden, wo wir Menschen auch würdevoll entlassen oder entbinden von diesem Versprechen und wir weiterhin auch in guten Kontakt bleiben können.
Abendessen im kleinen Kreis in der Küche von Martin Klotz-Wog. Es gibt Kartoffelpuffer. Bevor sie auf den Teller kommen, wird noch gemeinsam gesungen.
Was singen wir denn? Ja. Oh, zwei oder drei in meinem Namen versammelt.
Mehr als 30 Jahre lebt die Basisgemeinde nun schon zusammen auf dem alten Gutshof nahe der Ostsee. Die Gemeinschaft befindet sich seit einigen Jahren in einem Prozess des Umbruchs.
Und da ist es so, dass man sich auch noch die Hände so.
Ja.
Fröhlich sei das Abendessen. Guten Appetit.
Jörg, du ein alkoholfreies wieder?
Gerne.
Jetzt sind wir in einer Zeit, wo man natürlich sich fragen muss, sind die Verheißungen, die wir auch im Glauben miteinander gesehen haben, sind die eingetroffen? Hat sich das erfüllt, was wir geglaubt haben? Sind wir auch zum Leben gekommen als Personen in ein geistliches Wachstum? Strahlen wir aus auf Menschen, die sagen, das ist aber ein guter Lebensentwurf. Die Leute wirken alle sehr, sehr reif und reflektiert. Und da muss man sagen, die Gemeinschaft ist nicht so gewachsen und aufgeblüht wie vielleicht andere Gemeinschaften.
Die Bilanz fällt ambivalent aus. Die Basisgemeinde hat nicht so viele neue Mitstreiter gewonnen, wie ursprünglich erhofft. Andererseits,
wenn wir sehen, wie unsere Arbeit jetzt am Blühen ist, wie viel Segen da drauf liegt, diese Geräte, die wir bauen, die sind so gefragt und werden so geschätzt. Wir kommen gar nicht mit der Produktion hinterher. Wir haben 4 Monate Lieferzeit gerade, weil einfach die Nachfrage so groß ist.
Die Gemeinde ist liberaler geworden, diskutiert über alte theologische Prinzipien wie die Erwachsenentaufe, debattiert darüber, ob auch gleichgeschlechtliche Paare hier einziehen können. Nichts ist mehr so verbindlich, so verpflichtend wie bei der Gründergeneration im Schwabenland vor mehr als 40 Jahren.
Zum Beispiel haben wir heute Abend Singen. Es war früher klar, Singen ist verbindlich und es ist wichtig, dass wir als ganze Gemeinschaft singen. Seit 3-4 Jahren haben wir gesagt, das ist als Einladung und wer kommen möchte, kommt.
Gekommen sind heute Abend rund 1 Dutzend Sängerinnen und Sänger, die mit Klavierbegleitung im Gartensaal das Halleluja proben. Die Basisgemeinde Wulfshagener Hütten ist fast wie ein kleines Paradies in der Nähe der Ostsee. Der Betrieb boomt, die Mitglieder der christlichen Kommune machen einen glücklichen Eindruck. Dennoch die große Nachfrage junger Leute nach dem gemeinsamen urchristlichen Leben, die bleibt aus.
Ich glaube, die Verbindlichkeit ist auf jeden Fall ein Punkt, was gerade junge Menschen heute sehr schwer fällt. Also auch von ihrer ganzen Sozialisierung, Erziehung, da wird man nicht gerade erzogen auf Verbindlichkeit. Also die Gesellschaft ist ja sehr individualistisch geworden. Junge Menschen haben heute unendlich Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen.
Warum nicht mehr junge Menschen den Weg in die Basisgemeinde finden, kann Regina Rüsch nicht so richtig verstehen.
Vielleicht ist es persönlichkeitsspezifisch, ob man so ein Leben möchte. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Das waren auch immer viel sonst Menschen bei uns. Ich bin schon so aufgewachsen. Ich glaube, dass viele Menschen, also so habe ich es erlebt, eine Angst haben, etwas von Eigenbestimmung zu verlieren. Die finanzielle Unabhängigkeit oft eine große Frage. Ansonsten muss ich sagen, jetzt verstehe ich es nicht.
NDR Info, die Reportage. Sie hörten eine Sendung von Michael Heulenbach. Die Sehnsucht nach einem anderen Leben, christlicher Kommunismus an der Ostsee. Technik Elke Steinort, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Jan Ehlert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.